Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich habe den Predigttext, den ich Ihnen nachher lesen werde, überschrieben: Unternehmensberatung. Und manchmal brauchen wir das ja auch in unserer Gemeinde, dass wir eine Art Unternehmensberatung gebrauchen. Dass Menschen kommen und uns beraten, wie wir denn Gemeinde bauen und wie wir denn miteinander umgehen. Als ich vorhin nach hier fuhr und ich auf der Höhe war, ich wusste gar nicht mehr, dass Sie auf der Höhe sind. Ich dachte, Sie wären unten im Loch gewesen in Helmeroth. Da habe ich so eine Frau gefragt, die wohnte hier. Sie ist jetzt nicht hier, nein. Eine Frau, die mit einem Blumenstrauß von einem Haus zum anderen ging. Und die kam über die Straße, so 200 Meter von dem Schild, wo es hier abgeht, evangelische Gemeinschaft, ja. Da habe ich sie nach diesem Gemeindehaus gefragt. Hat sie gesagt, nein, das weiß ich nicht. Wo wollen Sie hin? Ja, ich sage, da und da. Nein, das gibt's hier nicht. Da habe ich gedacht, ist doch interessant, wenn man mal irgendwo hinfährt und fragt, wo muss ich denn hin? Kennen die Leute uns eigentlich? Wissen die überhaupt, dass wir existieren? Wissen die überhaupt, dass sich hier Christen treffen? Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte zu Anfang mit diesem Thema beginnen. Es war einmal ein Schäfer, vielleicht kennen Sie die Geschichte auch, der in einer einsamen Gegend seine Schafe gehütet hat. Ich habe viele gesehen, als ich nach hier kam, viele Schafherden, die unterwegs waren. Und plötzlich taucht in einer großen Staubwolke ein nagelneuer, schwarzer, klasse Jeep auf. Er hält direkt neben dem Schäfer. Der Fahrer des Jeeps steigt aus in einem tollen Anzug. Er hat eine schicke Krawatte, er hat tolle Schuhe, eine Sonnenbrille, eine markante YSL-Sonnenbrille. Das ist ja der neueste Schrei. Er steigt aus und fragt dann den Schäfer Folgendes. Er sagt, guter Mann, wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins? Der Schäfer guckt etwas verwirrt, schaut den Mann an und dann sagt er in einer friedlich grasenden Stimme, so wie Schäfer so gut drauf sind, ja, sagt er, klar, in Ordnung. Wenn Sie erraten, wie viele Schafe ich habe, können Sie eins mitnehmen. Der junge Mann parkt dann den Wagen so, dass er das Schaf, wenn er gewinnt, einladen kann, nimmt sein Notebook aus dem Auto, geht ins Internet auf der NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe eines GPS-Satellitennavigationsprogramms und so weiter, öffnet eine Datenbank, 60 Excel-Tabellen mit einer Unmenge an Formeln und schließlich druckt er auf seinem Hightech-Mini-Drucker einen 150-Seiten-Bericht aus, dreht sich um zu dem Schäfer und sagt, Sie haben 1586 Schafe. Da ist der Schäfer platt. Das hat er noch nicht gesehen. Da ist er völlig von den Socken. Und der Schäfer sagt, das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nimmt ein Tier und lädt es in den Jeep. Und der Schäfer, etwas gewitzt, schaut dann zurück und sagt zu dem Mann, wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann das Tier zurück? Klar, sagt er, warum nicht? Und dann sagt der Schäfer, Sie sind Unternehmensberater. Das ist richtig, sagt der Mann. Woher wissen Sie das? Ja, sagt der Schäfer, ganz einfach. Erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat. Und zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung haben dafür, dass Sie mir etwas sagen, was ich schon längst weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache. Und jetzt geben Sie mir bitte meinen Hund wieder zurück. Sehen Sie, im gewissen Sinne gibt es heute in unserer Predigt auch einen Bericht über Unternehmensberatung. Es dreht sich um Gottes Unternehmen. Es dreht sich um seine Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde. Es dreht sich um den, der dieses Unternehmen gegründet hat. Gott. Gott und um den, der es leitet, unser Herr Jesus Christus. Und der Text behandelt Prinzipien, wie Leitung und Unternehmen Gottes funktionieren können, wie das alles miteinander zusammenpasst. Ich habe bei einem Freund an der Pinnwand folgenden Satz gelesen und der hat mich bewogen, Ihnen das heute Morgen weiterzugeben. Viele dienen gerne Gott, aber nur als Berater. Und im Text, den ich Ihnen jetzt vorlese, finden wir ein anderes Verständnis von Dienst. Hören wir also auf die Worte aus dem 1. Petrusbrief im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 5. Da heißt es, die Ältesten unter euch ermahne ich, die als Mitälteste und Zeugen der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Herr, ich weiß, dass du mein Vater bist, in dessen Arm ich wohl geborgen. Ich will nicht fragen, wie du führst. Ich will dir folgen ohne Sorgen. Und gäbest du in meine Hand mein Leben, dass ich selbst es wende, ich leg dir mit kindlichem Vertrauen es wieder zurück in deine Hände. Amen. Der Satz, viele dienen Gott gerne, aber nur als Berater. Dieser Satz hat mich bewogen zu fragen, wie verstehe ich denn meinen Dienst? Wie verstehen wir denn unseren Dienst als Gemeinde? Ich gehe mit der Frage heute Morgen zu Ihnen, wie wir Gott dienen. Was prägt denn überhaupt unsere Haltung? Wer oder was bestimmt unseren Dienst? Was macht uns denn an, sonntags herzukommen? Was macht dich denn an, diesen Jugendgottesdienst zu gestalten, mitzumachen, Jugendarbeit zu machen? Was macht denn den an, der die Kinderarbeit macht? Was macht denn den an, der hier die Einleitung gemacht hat? Was macht dich an? Warum machst du diesen Dienst als Laie, als Pfarrer, als Hauskreisleiter? Als Kirchengemeinderat oder Kirchengemeinderätin, ja den Dienst als Ehemann oder Ehefrau, als Vater und Mutter. Und das Wort an die Ältesten der Gemeinde verstehe ich im Hinblick auf alle, die in irgendeiner Weise Verantwortung für andere tragen. Die in irgendeiner Weise Verantwortung tragen für Gemeinde oder für das, was sie tun im Reich Gottes. Die in irgendeiner Weise Verantwortung tragen für andere und in dieser Verantwortung Gott dienen wollen. Und da sind mir vier Aspekte aufgefallen. Vier Aspekte möchte ich mit uns besprechen auf dem Weg von der Beratung zum Dienst. Und ich verspreche Ihnen, wir bleiben in der Zeit. Es wird nicht länger, auch wenn eine gute Predigt drei Punkte hat, meine hat vier, ist vielleicht etwas schlechter, aber wir kriegen das hin. Erste Antwort ist, es ist Gottes Unternehmen. Das, was wir hier tun, ist nicht unser Unternehmen, sondern es ist Gottes Unternehmen. Auch wenn so manche sagen, die Gemeinde XY, das ist die Gemeinde von Herrn Sowieso. Das ist die Herrn Sowieso-Gemeinde. In Werdohl gibt es eine EFG, eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, zusätzlich zur Kirchengemeinde. Und da sagen die Kirchenmitglieder, das sind die aus der Vosloh-Sekte. Ja, ja. Die Firma Vosloh, Werdohl ist vielleicht bekannt. Sie stellen viele Teile her für die Eisenbahn. Sie stellen Schienen her und Blattfedern und alles Mögliche. Und dann heißt das, da kommen die aus der Vosloh-Sekte. Da kommen die aus der und der Gemeinde. Vielleicht sagen sie hier, das ist die Gemeinde mit deinem Namen. Nein, das sagt man nicht, aber es könnte ja sein. Nein, es ist Gottes Unternehmen. Weidet die Herde, die euch anbefohlen ist, haben wir gelesen. Und ein Bild für die Gemeinde, die Herde Gottes, für den Leiter, das Bild des Hirten. Und vielfach kennen wir dieses Bild auch in unserer Zeit noch, dass Schafhirten in der Nähe der Dörfer oder Ortschaften auch der kleinen Städte weiden. Und der Hirte steht daneben, die Hunde laufen um die Herde herum. Aber auch wenn wir uns dieses Bild nicht mehr so vor Augen stellen können, wenn das uns nicht mehr so vertraut ist, wie es vielfach in früheren Zeiten war, dann sind wichtige Dinge damit für uns ganz nötig, dass wir darüber sprechen. Es ist die Herde Gottes. Es ist die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes, es ist sein Unternehmen und nicht das Unternehmen eines Pfarrers oder eines Gemeindeleiters. Es ist nicht das Unternehmen eines Vorstandes. Es ist auch nicht das Unternehmen eines Ältestenkreises, eines Presbyteriums oder bei den Katholiken eines Kirchengemeinderates. Nein, es ist Gottes Unternehmen. Und alle Schafe gehören ihm, dem Herrn. Alle Gemeindeglieder gehören ihm, dem Herrn. Er ist der Eigentümer. Punkt. Das war der erste Punkt. Und der zweite, zu Gott hin sind wir Schaf, Gemeindeglied, und zu den Menschen hin ein Hirte, ein Leiter. Also wenn ich Leiter oder Leiterin bin, wenn ich Verantwortung trage, dann habe ich zwar Hirtenaufgaben, aber ich bin selber auch ein Gemeindeglied, ich bin selber auch ein Schaf im Bild gesprochen. Wenn ich einer Gruppe vorstehe, wenn ich also eine Gruppe zu leiten habe, ihr als Hirte vorangehe, dann bin ich gleichzeitig auch ein Gemeindeglied zu Gott hin und vor Gott. Nicht nach hinten zur Herde, nein, da bin ich ein Schaf, aber nach vorne vor Gott, da bin ich auch ein Gemeindeglied. Und das macht die Identität eines Leiters oder einer Leiterin aus, die Identität einer Mutter, eines Vaters. Wir sind zu Gott hin immer ein Schaf, immer ein Mitläufer, immer ein Gemeindeglied, ein Kind Gottes, angewiesen, geführt zu werden. Und zur Familie hin, zum Ehepartner, da haben wir hirtliche Aufgaben. Niemand kann gut leiten, der nicht gelernt hat, sich leiten zu lassen. Niemand kann gut Seelsorge betreiben, der nicht selber in der Seelsorge ist. Niemand kann gut leiten, der sich nicht unterordnen kann. Und jeder Leiter im Reich Gottes hat einen, von dem er abhängig ist. Und jede Hirtin im Reich Gottes, jeder Hirte folgt dem Erzhirten Jesus Christus, dem guten Hirten. Alle, die leiten, sind also darauf angewiesen, von ihm, dem guten Hirten, geleitet zu werden. Sie sind bedürftig, seine Stimme zu hören. Was ist denn, wenn wir seine Stimme nicht mehr hören? Was ist denn, wenn wir sein Wort nicht mehr lesen? Was ist denn, wenn wir einfach nur so mitlaufen und die große Klappe haben und meinen, wir wären hier irgendwelche Leiter von Gemeinden und wir stehen in der Zeitung, aber wir hören seine Stimme nicht mehr? Dann geht der ganze Laden ein. So wie Jesus es im Johannesevangelium sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir üben als Kinder Gottes, als Jünger Jesu, als Schafe seiner Herde, seine Stimme wahrzunehmen. Wir müssen hören auf seine Stimme, auch wenn uns 1000 Stimmen am Tag begegnen, dass wir unter den vielen Stimmen, die uns ständig am Ohr hängen, seine gute Stimme hören. Dass morgens nicht der erste Griff auf die Radiotaste ist, dass wir bedudelt werden vom Tag, sondern dass wir seine Stimme hören. Mein erster Griff ist immer auf die Taste der Kaffeemaschine, weil ohne Kaffee läuft gar nichts. Aber wir lernen ihm zu folgen. Das gehört ganz wesentlich zu einer Leitungskompetenz. Dass wir nicht irgendwem folgen, auch nicht irgendwelchen Quatschköpfen, die uns irgendetwas einreden wollen. Nein, dass wir auf die Stimme Jesu hören. Er hat uns Entscheidendes zu sagen. Und der dritte Satz, wir sind nicht die Herren oder die Damen, sondern wir sind Vorbilder. Bei Petrus leuchtet es in diesen Worten auf, dass wir niemals Herren der Gemeinde sind, wenn wir Leitungsämter ausüben, sondern dass wir immer nur Vorbilder sind. Und das griechische Wort für Vorbild heißt behauen werden oder gestaltet werden. Vorbild kann also nur einer sein, wer sich behauen oder wer sich gestalten lässt, wie ein Steinmetz aus einem Steinblock eine Figur herausbildet. So gestaltet Gottes Geist uns immer mehr in das Bild Jesu Christi hinein. Und das ist das Vorbild, dass wir behauen und gestaltet werden, aber von ihm. Und ein letzter Satz. Eine Gemeinde, ob sie lebendig ist, erkennt man nicht in erster Linie am Sonntag im Gemeindehaus, sondern man erkennt lebendige Gemeinde von Montag bis Samstag im Büro, in der Schule, am Fließband, im Auto, im Sportverein, bei Feiern und überall, wo wir uns so aufhalten. Wir haben vor einiger Zeit ein Projekt gehabt, das hieß Glaube am Montag. Vielleicht kennen Sie das. Glaube am Montag, das geht ja noch. Das war ja, gestern war Sonntag, heute ist Montag. Da geht das noch. Also wir erinnern uns noch schwach, was wir gestern gehört haben. Am Dienstag wird es schon spannender. Mittwoch lassen wir schon wieder die Sau raus. Donnerstag ist es schon unmöglich. Freitag erst recht. Und wenn es der 13. ist, noch schlimmer. Und samstags gibt's Party und sonntags kommt wieder das Sonntagsgesicht. Wir setzen unseren Heiligenschein auf, gehen dann wieder zur Kirche oder ins Gemeindehaus und haben dann wieder das Sonntagslächeln. Nein, lassen Sie mich letztens sagen, wir tun unseren Dienst freiwillig und es ist keine Zwangsjacke. Jeder von uns ist heute freiwillig hier. Margret, du singst nicht mit deiner Gruppe, weil du dazu gezwungen wirst, sondern du machst das freiwillig. Und du könntest genauso freiwillig sagen, ich möchte das nicht mehr machen. Wir sind alle Freiwillige. Das alles geschieht freiwillig, sehr schön. Es ist immer wieder ein Weg dorthin, wenn wir Leitung ausüben, dass wir zu diesem Freiwilligen ein Ja finden. Dass wir uns entscheiden, Ja zu sagen zu unserer Aufgabe, nicht gezwungen. Ich denke da an einen unserer Pfarrer, der sagt, ich muss noch 8 Jahre arbeiten. Aber ich mache jetzt schon Dienst nach Vorschrift, es ist ja nicht auszuhalten. Und wenn Sie ihn bitten, irgendwo hinzugehen und jemanden zu besuchen, dann hat er nie Zeit. Dass wir uns entscheiden, Ja zu sagen zu unserer Aufgabe und dass wir uns nicht entscheiden, ich muss das ja tun, weil das erwartet man ja von mir. Ich muss ja. Nein, wir müssen gar nichts. Wenn wir uns gezwungen fühlen, dann wird's eng. Dann wird die Verantwortung eine Zwangsjacke. Mit dem Chef, mit Gott, nicht mit Menschen müssen wir klären, ob das unsere Aufgabe ist, die wir hier tun. Wir müssen also berufen werden von dem lebendigen Gott, ob wir diese Aufgabe wahrnehmen oder nicht. Und daraus entsteht dann das Ja, aber eben auch das Nein, dass mancher Nein sagt. Ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Aber es geht darum, dass wir einwilligen in Gottes Wege, dass wir einwilligen in seinen Weg, den er uns vorschlägt. Unser Wille ist gefragt, immer wieder, egal was wir tun im Reich Gottes, unser Wille ist gefragt. Der Wille und das Herz. Und vom Grund unseres Herzens her soll die Motivation kommen. Das ist eine Frage der Gesinnung und der Haltung. Also diese kleine Frage, tue ich es von Herzen oder lasse ich es lieber sein? Oder welches Ziel verfolge ich damit? Diese Frage tut uns gut in der Leitungsverantwortung, um die Herde Gottes gut zu führen. Es geht nicht um persönlichen Gewinn, weder finanziell noch, dass wir besonders gut dastehen, dass wir unser Ego mehren und aufbauen, dass wir öfter in der Zeitung zu finden sind als der Bürgermeister. Darum geht es alles nicht, wenn wir verantwortlich für andere sind. Und wenn wir unser freiwilliges Ja sagen zu dem, der uns beruft in den Dienst, dann sieht das ganz anders aus. Dann geht er mit, dann führt und leitet er. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, ich will für euch streiten, ich will für euch kämpfen und ihr könnt die Klappe halten, ihr könnt stille sein. Das heißt, wenn wir rausgehen, um andere Menschen einzuladen, dann geht er mit. Dann geht er nicht als Letzter mit, sondern er geht voran. Und wenn wir mit Angst mitgehen, dann wissen wir, er gibt uns die Worte, die wir reden sollen. Ich will für euch streiten, ich will euch Worte geben, die ihr reden sollt und ihr könnt eigentlich stille sein. Macht euch nur auf die Socken, geht nur zu den anderen Menschen. Bei geistlicher Leiterschaft geht es ganz einfach um den Weg vom Beraten zum Dienen. Oder wie es hier ausgedrückt wird, vom Hochmut zur Demut. Immer wieder neu. Nicht Gott beraten zu wollen, sondern Gott zu dienen, zu hören, was will er von mir, was soll ich tun, wo soll ich hingehen. So haben wir das mit der Tracker-Geschichte gehört von Gott. Das ist eine Gruppe Menschen, da kommt niemand hin, die können in keinen Gottesdienst gehen. Wir sind noch dabei zu überlegen, ob wir sonntags morgens um 9 auf die Autobahn fahren und die Tracker einladen, mitzukommen in den Gottesdienst und anschließend bei uns zu Mittag zu essen. Da sagt der Pastor, dann kommen ja noch mehr Leute in die Kirche. Sehen Sie, das sind alles so Sachen, da könnte ich verrückt werden. Aber wir überlegen das noch. Also nicht Gott beraten zu wollen, sondern ihm zu dienen, nicht als Herrin oder Herr zu verstehen, über die, die mir anvertraut sind, von Gott anvertraut, dass wir über sie herrschen, nein, dass wir ihnen dienen, sondern mich zu verstehen, dass ich ihnen zum Leben helfen kann. Als Kirchengemeinderat, als Pfarrer, als Predikant, als Jungscharleiter, als Hauskreisleiter, zum Leben helfen, als Mutter, als Vater. Auf der Weide, da, wo Menschen geistliche Nahrung finden, vom Berater zum Diener, also vom Hochmut zur Demut. Der berühmte Dirigent Leonard Bernstein wurde einmal gefragt, welches das unbeliebteste Instrument in seinem Orchester ist. Und er antwortete lächelnd, die zweite Geige, nicht die erste Geige. Jeder möchte furchtbar gerne die erste Geige spielen, sagt er, aber es gibt wenige, die die gleiche Begeisterung und das gleiche Interesse für die zweite Geige aufbringen. Alle streben nach der Stellung des ersten Geigers und nur wenige verstehen, wie wichtig die zweite Geige ist. Das berühmteste Orchester der Welt sind die, die die besten zweiten Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Ohne die zweiten Geiger gäbe es keine Harmonie. Also, wenn wir einen Strich darunter ziehen, gute Leiterinnen und Leiter sind die, die die zweite Geige spielen. Gute Leiterinnen sind die, die den guten Hirten die erste Geige spielen lassen. Gute Leiter sind die, die Jesus die erste Geige spielen lassen. Und der gute Leiter weiß einen anderen über sich und weiß, dass der andere über mir Rat und Kraft gibt. Und viele dienen Gott gerne, aber nur als Berater. Herr, ich wollte dir mal sagen, was du eigentlich machen müsstest. Ich wollte dich mal beraten. Nein, nein, Gott widersteht den Hochmütigen, Gott widersteht seinen Beratern. Er gibt Gnade denen, die von ihm abhängig sind und nach seinem Willen suchen. Und da frage ich Sie, ist das so bei uns? Gehen Sie mal mit der Frage in sich. Und wenn Sie weiter sagen würden, keine Angst, ich rauche jetzt nicht, wenn Sie weiter sagen würden, ja, das kann ich nicht. Also ich kann hier nicht sonntags einladen. Also, das kann ich. Ich kann zum Beispiel zu der Frau da oben nicht gehen und sagen, wissen Sie, dass wir hier ein Gemeindehaus haben, dass wir sonntags Gottesdienst feiern und dass da Leben ist und dass Sie vielleicht ganz von vorne anfangen können mit Ihrem Leben und dass Sie ewiges Leben völlig umsonst bekommen können. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie sagen, ja, Herr, das möchte ich für dich tun? Dann sieht das folgendermaßen aus. Keine Angst, das tropft nicht. Das ist tropfsicher. Jesus steckt unser Herz an. Und wir brennen für ihn. Ich habe das so bei dir gemerkt, vorhin mit der Gitarre bei den Kindern. Du brennst dafür, mit den Kindern zu singen. Du brennst dafür, da zu sein. Also, wenn wir uns aufmachen, wenn wir missionarisch tätig sind und wir machen uns auf die Socken und wollen zu den anderen gehen, dann sieht das so aus, unser Herz brennt. Und jetzt kommt die Angst. Was sagen die Leute? Jetzt kommt die Angst, wenn ich an die Trackertür klopfe. Kommt er dann gleich mit der Keule raus, haut er mir die Bratpfanne um die Ohren oder sagt er irgendetwas Böses zu mir? Oder was soll ich denn sagen? Deswegen die Hilfe, wir wollten uns bei Ihnen bedanken, dann hat man den ersten Satz gesprochen. Wenn Sie sich also auf die Socken machen und dem Herrn dienen wollen, dann passiert Folgendes. Unser Herz brennt und wir gehen los und er hat ja versprochen, dass er mitgeht und dann kommt die Angst. Und dann sagen wir, ach nee, Herr, ja, eigentlich, ich mache das wieder aus. Nee, das will ich nicht. Ich kann das nicht und ich will das nicht. Es passiert Folgendes. Er steckt es wieder an. Nicht wir. Er. Nicht wir machen das. Wir sind nicht die Macher. Wir machen gar nichts. Und wenn wir vor der Tür stehen oder wenn wir auf dem Wochenmarkt sind und Menschen ansprechen wollen und die Angst kommt und die anderen sagen, ey, du bist auch dabei? Bei dem Verein? Ach du liebe Zeit, das hätte ich dir gar nicht abgenommen, dass du so fromm bist. Und dann geht unser Herz aus, weil wir Angst haben. Ich will für euch streiten und ihr könnt die Klappe halten. Er steckt es wieder an. Sehen Sie, nichts und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Auch wenn Pleiten, Pech und Pannen kommen. Auch wenn der Widersacher kommt und sagt, hör doch auf, Gott kann dich doch gar nicht gebrauchen, so wie du bist. Guck dich doch an, was soll denn Gott mit dir anfangen? Du taugst nichts, du bist schuldig, du fällst immer wieder auf die Schnauze, du sündigst immer wieder, mach das Ding aus, komm zu mir. Jesus steckt es wieder an. Er ist der lebendige Herr und sagt, niemand, der mir gehört, nimmt mir jemand aus meiner Hand. Das wünsche ich Ihnen. Amen. Herr, gestern habe ich erfahren, deine Gnade Schritt für Schritt, gab es überall Gefahren, du warst mit. Heute werde ich verspüren, deine Gegenwart so nah, denn ich weiß, du wirst mich führen, du bist da. Morgen willst du mit mir gehen, was auch immer kommen mag. Deine Hilfe werde ich sehen, jeden Tag und ewig, Herr. Ziehst du deine treuen Segenshände nicht zurück? Ja, ich darf mich jubelnd freuen. Das ist Glück. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, zum ewigen Leben.